In diesem Programm ist keinerlei Ironie enthalten. Denn Ironie ist und bleibt für viele ein Fremdwort und entstammt dem polnischen Wort Iron, welches englisch ausgesprochen Eisen bedeutet. Das Problematische an Ironie im Radio ist, dass Ironie im Radio überhaupt nicht funktioniert, da sich moderne Radioempfangsgeräte zum Schutz des Zuhörers vor geistiger Unterforderung beim leisesten Hauch von Ironie selbstständig ausschalten und nie wieder angehen.
Fritz.
Und das hört man.
Komfort Nummer 268, iCloudy. Hallo und herzlich willkommen zum 268. Kompott, den ich am heutigen, anfangs war es sonnig und ein bisschen iCloudy, inzwischen ist es mehr iCloudy als sonnig, Freitag, dem 10. Juni 2011 aufgenommen habe. Da musste ich jetzt gleich mal drüber nachdenken. Jetzt haben wir...
It is 12:03.
Und das, obwohl ich im Park aufgenommen habe. Aber das ist jetzt so spät, es liegt auch nur daran, dass ich Teil 3 noch ein zweites Mal aufnehmen musste, weil fast 50 Minuten an Aufnahme waren mir zu lang. Aber ja, das Intro ist aus der Fritz-Ironie-Intro-Kiste entfleucht und fand ich irgendwie passend, weil Ironie habe ich doch nie. Da schalten sich die Geräte einfach so ab und nie wieder. Ja, So, aber neben den Vokalwölkchen gibt es hier wieder die übliche Dreiteilung, zwei Teile Politik, ein Teil Tech und Space, inklusive iNote oder SteveNote oder wie immer man das nennen will. Und was ihr euch jetzt hier einfach anhören könnt, wenn ihr einfach nur weiterhört, ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte, in der sich unsere dumme Regierung versteckt, mit allerdings nur 4 Meldungen, Stuttgart 21 nochmal auftaucht und mehr. Passing iCloud-Sieger, cool Greetings und Bilfi. 16 Grad haben wir's, die sich auch anfühlen wie 16, der Wind macht irgendwas zwischen 11 und 19, kam aus dem Northwest, was ich jetzt gerade aus dem Gedächtnis zusammenbasteln muss, weil wegen blödem Bilfi habe ich hier gerade die Aufnahme abgebrochen. So, da bin ich dann wieder, immerhin, mit Neuem von der Regierung, nämlich einer Harzhöhung, nicht 2011, sondern 2012. Die da nämlich danach aussieht, dass sie wohl auf 10 Euro sich setzen könnte. 3 Euro waren ja schon garantiert, wegen lustigem, zusammengereimten Pseudo-Erhöhungs-Blablabla. Und jetzt gibt es da irgendwie einen Bericht vom Finanzministerium, was das Existenzminimum im nächsten Jahr auf Größenordnung 374 statt 364 für dieses Jahr Euro festlegt, was dann naheliegen würde, wenn man da nicht irgendwie Hartz-IV-Empfänger unter dem Existenzminimum bezahlt wissen will, dann müssten die 10 Euro mehr kriegen. Oder anders ausgedrückt, wenn das stimmt, was die Watz-Mediengruppe da berichtet, dann dürfte nächstes Jahr eine Erhöhung für Hartz-IV-Empfänger kommen, die größer ist als die ach so großartige, riesige, gigantische 5 Euro mehr Erhöhung, die es dieses Jahr ja dann arg verspätet, aber immerhin gab. Und? Ich schmeck nicht. So rede ich einfach. So, und wenn die Erhöhung nächstes Jahr dann tatsächlich größer ist als die es großzügig dieses Jahr gab, dann darf man der Regierung durchaus die Frage stellen, was denn da nun so großzügig gewesen ist an der letztes Jahr. Ja, genau genommen gar nichts, wenn man das mal sich aus aller Nähe anguckt. Aber Aber ja, ist eine Meldung, die ich mir am letzten Freitag hier reingeklebt habe. So, der Bund zahlt übrigens nicht für Stuttgart 21, gab es auch letzten Freitag. Der Bund lehnt es nämlich ab, die Kosten für einen verlängerten Baustopp des Bahnprojektes Stuttgart 21 zu tragen. Verkehrsminister Ramsauer sagte nach einem Gespräch mit Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann, Er sehe keinerlei politische Verhandlungsmasse. Schließlich gehöre der Bund auch nicht zu den Projektpartnern von Stuttgart 21. Die Deutsche Bahn hat angekündigt, in der kommenden Woche weiterzubauen. Die neue grün-rote Landesregierung strebt aber ein Aussetzen der Baumaßnahmen bis zur Volksabstimmung im Herbst an. Ja, naja gut, wenn der Bund da nichts mit zu tun haben will, dann hat der Bund sich aber bitteschön auch rauszuhalten, wenn es darum geht, ob da nun gebaut wird oder nicht. Na, Herr Ramsauer? Also das nächste Mal, dass Herr Ramsauer sich zu dem Thema äußert, kann man ihm die Frage auf den Tisch knallen, warum er sich denn überhaupt äußert, wo er doch nicht zu den Projektpartnern gehört. Ah, die iCloud zieht weiter, es wird wieder sonnig. So, dann gibt es eine CSU-Griechen-Forderung. Der CSU-Finanzexperte Michelbach hat vor leichtfertigen Hilfszusagen an Griechenland gewarnt. Ohne Gegenleistung könne es keine weitere Unterstützung für das hochverschuldete Land geben, sagte Michelbach der Rheinpfalz am Sonntag. Von Athen forderte er rasche und konkrete Schritte zur Privatisierung des Staatsbesitzes. Gestern hatte der Präsident der Eurogruppe Luxemburgs, Ministerpräsident Juncker, neue Milliardenzahlungen an Griechenland angekündigt. Mehr Privatisierung, weil Privatisierung ja so großartig ist? Oder möchte der Herr Michelbach, dass die Griechen noch mehr sinnlose U-Boote von Deutschland kaufen? Na, weil das ist ja, was so gepflegt immer untergeht. Aber bei dem letzten Mal Geld von, was war's, EU, Deutschland, also bei der Griechenland-Rettung, da hat Deutschland darauf bestanden, dass die Griechen sich aber schnell noch ein paar U-Boote von Deutschland kaufen, mit denen sie überhaupt nichts anfangen können, die irgendwie ein paar Milliarden Euro kosten. Na, da sind was jetzt rausgekommen ist, dass irgendwie Rentner nicht als verstorben gemeldet wurden und für die entsprechend weiter Renten gezahlt wurden. Die paar hundert Millionen, die da rausgegangen sind, so irgendwie 300 Öcken pro Person. Das ist da gar nichts. Das sind vergleichsweise Peanuts. Ja. Aber hey, auf die Idee, dass Deutschland vielleicht auch mal irgendwie Füße stillhalten könnte, kommt irgendwie keiner. No. Habe ich mir am Samstag reingeklebt. Auch am Samstag habe ich die CZU blockiert. Im regierungsinternen Streit um die Verlängerung der Antiterrorgesetze hat die Union den Druck auf die FDP erhöht und mit einer Blockade der Innen- und Rechtspolitik gedroht. War eine Tagesschau-Meldung. Solange die Antiterrorbefugnisse der Geheimdienste und die Vorratsdatenspeicherung nicht vernünftig geregelt sind, bleiben sämtliche Wunschvorhaben der Liberalen in der Rechts- und Innenpolitik liegen, sagte der innenvollidiotische Sprecher der Unionsfraktion Hans-Peter Zensul der neuen Osnabrücker Zeitung. Wenn Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger es so wolle, haben wir einen Stillstand der Rechtssetzung. Aha. Hey, haben wir dann belgische Verhältnisse? Will die Regierung nicht einfach zurücktreten und versuchen noch schnell Neuwahlen? Ach nee, scheiße, wird nichts mehr. Neuwahlen vorm 30. Juni klappen nicht. Und Neuwahlen nach dem 30. Juli sind verfassungswidrig. Ja, weil es gibt ja bekanntlich kein verfassungskonformes Bundeswahlgesetz in Deutschland. Das Bundeswahlgesetz, was es gibt, hatte ich letzte Woche und da weise ich jetzt auch so lange noch drauf hin, bis der 30. Juni dann vorbei ist und wir dann wirklich verfassungswidrige Zustände haben. Das Bundeswahlgesetz, was es da jetzt gibt, das hat das Bundesverfassungsgericht mit einem Urteil im Jahr 2008, Juli war es glaube ich, einkassiert. Mit Terminsetzung bis 30.06.2011 hat es da ein neues Gesetz zu geben. Der Termin war deswegen so weit in der Zukunft, weil es ist ja arg schwierig, so ein Bundeswahlgesetz verfassungskonform zu formulieren, damit kein negatives Stimmengewicht bei rauskommt. Oder anders ausgedrückt, ich gebe eine Stimme der Partei X und sorge dafür, dass weniger Abgeordnete der Partei X im Bundestag sitzen, als wenn ich meine Stimme einer anderen Partei gegeben hätte. Ewis. Und nachdem die Bundesregierung keine Anstalten macht, sich an den Termin halten zu wollen, oder anders ausgedrückt, die Bundesregierung ganz arg verfassungswidrig riecht, bleibt eher abzuwarten, ob das noch irgendwie Neuwahlen jemals geben kann. Na, also zumindest nicht nach diesem Gesetz. Das ist kassiert. Aber hey. So, dann ist am Freitag wohl Syrien offline gegangen. Da hatte wohl jemand irgendwie Arsch auf Grundeis. Stückchen später waren die allerdings auch wieder da. Das ist wieder so ein klassisches, irgendwie mal das Internet abgeknipst und dann irgendwann wieder angeknipst, wo allerdings im Gegensatz zu Ägypten nicht alle 5 Minuten irgendwie die Nachrichten darauf hingewiesen haben und deswegen gibt es das nur so als angeblich Meldung. Dann gibt es den Haiti-Lohn. Ich bei Fewe gefunden. Change, we can believe in. Die Obama-Regierung hat sich in Haiti darum bemüht, den Mindestlohn auf 31 Cent pro Stunde zu setzen. Haiti hatte gerade eine Anhebung auf 61 Cent pro Stunde verabschiedet. Aber dann wären in den USA die T-Shirts teurer geworden und das geht ja nicht. Das ist, ich weiß nicht, ob Fewe es zurückverfolgen konnte auf eine WikiLeaks-Meldung, aber auf jeden Fall soll es da auch irgendwie eine WikiLeaks-Geschichte zugegeben haben. Also, ja, Wikidings, LeakyWiks, die ich irgendwie seit rausgekommen ist, dass die, ach cool, soll das sein, da rausgekommen ist, dass der Herr Assange irgendwie mit Non-Disclosure Agreements um sich wirft, die alle Leute unterschreiben sollen, kann ich ihn ja irgendwie nicht mehr ernst nehmen. Ich bilde mir ein, dass im Hintergrund könnte ein Motorflugzeug sein. Jetzt haben wir übrigens um 10. Beziehungsweise in einer halben Minute, weil die Uhr, die hier piept, das ist die Nicht-Atom-Uhr, die Nicht-Atom-Uhr, genau, Nicht-Funk-Uhr, die ich bei Gelegenheit irgendwann mal wieder stellen könnte, wenn mir langweilig wäre. Aber ja, also ja, da gab es irgendwie von LeakyLeaks eine Meldung und keine Ahnung, ob da was dran ist. Aber also wenn da was dran wäre, dann wäre das mal wieder ein Fall von Herr Obama wird unglaubwürdig, also noch unglaubwürdiger, als er bisher schon ist. Weil so richtig glaubwürdig ist der irgendwie nicht. Also zumindest nicht unter dem Label Change We Can Believe In. So, dann hat der Bahnchef Gruber ein Kompromissangebot in Sachen Stuttgart 21 unterbreitet, nämlich man könnte den Baustopp ja nochmal einen Monat verlängern, aber mehr geht dann wirklich nicht. Nämlich bis zum 15. Juli. Das sei aber sein letzter Kompromissvorschlag, sagte Grube den Stuttgarter Nachrichten. Für sein Unternehmen sei das Datum immens wichtig. Bis dahin müssten Aufträge im Volumen von 750 Millionen Euro vergeben werden. Andernfalls drohten erhebliche Mehrkosten. Unklar ist, ob die Ergebnisse des Stresstests zur Leistungsfähigkeit des unterirdischen Bahnhofs bis Mitte Juli vorliegen werden. Oder anders ausgedrückt, er besteht darauf, egal ob rauskommt, dass das Ding eigentlich überhaupt nicht gebaut werden braucht, weil es nicht mal mehr die Kapazitäten des bisherigen Bahnhofs erreicht oder sie halt bis dahin irgendwie Stresstests zurechtgedoktert kriegen, die dann behaupten, das wäre alles großartig, auch wenn es das überhaupt nicht ist. Aber in jedem Fall droht also Grube damit, also einen Monat könnte er jetzt noch anbieten, aber mehr geht halt wirklich überhaupt gar nicht und würde das richtig dicke viel Geld kosten. Und dann kommt nämlich irgendwann der Punkt, wo Kretschmann gegen das baden-württembergische Volk Stuttgart 21 durchsetzen wird. Ist nicht so, als hätte er irgendwie unheimlich viele Möglichkeiten. Der wird Stuttgart 21 durchsetzen müssen. Und ja, ne, also der ist ja eigentlich ein Konservativer, von daher, was an dem grün ist, weiß ich auch nicht. Wenn er sich einen grünen Hut aufsetzt, der Hut, ja. Die Bahn verbrennt dann übrigens noch Geld. Höhere Kosten für das umstrittene Projekt Stuttgart 21 wären nach den Worten von Bahntechnikvorstand Käfer nicht das Ende für den Bahnhofsumbau. Wenn es am Ende teurer werde, müsse neu verhandelt werden, sagte Käfer der Wochenzeitung Die Zeit. Zugleich kündigte er eine rasche Fortsetzung der Bauarbeiten an, sollte der Lenkungsausschuss bei seinem Treffen am Freitag keine Einigung erzielen. Nach den bisherigen Planungen soll Stuttgart 21 4,5 Milliarden Euro kosten. Die Kosten für den derzeitigen Baustillstand werden von der Bahn auf 50 bis 60 Millionen Euro beziffert. Wo mich mal interessieren würde, inwiefern das denn Geld kostet, wenn man nicht baut. Also entweder haben sie da schon irgendwo voreilig Verträge unterschrieben, so frei nach dem Motto, ja, ihr dürft bauen. Und wenn ihr nicht bauen dürft, dann zahlen wir Vertragsstrafe. Wo sich mir irgendwie nicht ganz, also mir ist noch nicht über den Weg gelaufen, dass es so eine Verträge gäbe. Formuliere ich mal vorsichtig. Ja, deswegen, ja. Aber hey, ja, also 4,5 Milliarden, die werden sie locker reißen. Das ist aber auch vorher eh schon klar gewesen. Also jedem, der zumindest irgendwie denken kann, ist klar gewesen, dass sie das reißen werden. Na, von daher, ja. Schwupp, Neues von der Zensur. Die JMS-TV-Batte ist dann auch mal wieder weitergegangen. Habe ich aus dem Heise-Ticker rausgeklaut. Wie schon im vergangenen Jahr war der Jugendschutz im Netz einer der zentralen Streitpunkte des Politcamps 2011 am Wochenende in Bonn. Während der nordrhein-westfälische Medienstaatssekretär Marc-Jan Eumann, SPD, Online-Konsultationen für die nächste Überarbeitung des umstrittenen Jugendmedienstaatsvertrags ankündigte, plädierte der Bundestagsabgeordnete Thomas Jarzombek, CDU, für weniger staatliche Regulierung. Das Jugendschutzrecht habe Jugendliche ursprünglich vor Alkohol und Zigaretten schützen sollen, argumentierte Jan Zombeck. Dieses Prinzip auf das Internet zu übertragen, um 15-Jährige etwa von YouPorn fernzuhalten, sei zum Scheitern verurteilt. Den Ansatz staatlich zertifizierter Filterprogramme hält der Parlamentarier für verfehlt. So beschränkten sich die derzeitigen Bemühungen alleine darauf, eine Windows-Software zu entwickeln, die den Anforderungen der Kommission für Jugendmedienschutz entspreche. Aber wie viele Jugendliche benutzen Windows noch zum Internetzugang? Fragte Jan Zombeck. Statt dem ganzen Netz deutsche Jugendschutzvorschriften aufzuzwingen, sollte sich der Staat bemühen, bei bestehenden Mainstream-Angeboten ein Schutzniveau durchzusetzen, das Kinder und Jugendliche vor ungeeigneten Inhalten abschirmt. Ziel kann es nur sein, Rechtssicherheit für diejenigen zu bieten, die solche Inhalte anbieten wollen, erklärte der Abgeordnete. Die bisherigen Gesetze hätten dafür gesorgt, dass Anbieter mehr Angst vor Abmahnanwälten hätten als vor Jugendschutzbehörden, weil Abmahnanwälte die teureren Briefe schicken. Logischerweise. Eumann hielt dagegen, Jan Zombeck müsse dann konsequenterweise auch dafür sein, Jugendlichen den Zugang zu Sexshops zu erlauben. Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Und der hinkt nicht mehr, der hat keine Beine. Die Anforderungen an den Kinder- und Jugendschutz seien komplex. Kinder haben andere Schutzbedürfnisse als Jugendliche, sagte Eumann und forderte Jan Zombeck auf, Vorschläge zu machen. Vorerst sei aber kein neuer Entwurf eines Jugendmedienschutzstaatsvertrages zu erwarten. Stattdessen werde die Landesregierung in einem möglichst offenen Verfahren nach Verbesserungsvorschlägen suchen. Im Rahmen des Medienforums in Köln werde er eine Online-Plattform vorstellen, mit der sich Internetnutzer an der Neuregelung des Jugendschutzes beteiligen könnten. Ja, und wenn nicht über den Jugendmedienschutz die Zensur kommt, dann kommt es über den Glücksspielstaatsvertrag, wo sich wohl auch wieder mal die Ministerpräsidenten getroffen haben und vorläufig, und ich betone vorläufig, auf was geeinigt haben, wo auch wieder die Zensur drin steckt. Ja, offizielle Reaktion aus NRW von den Grünen, nee, also mit uns gibt es keine Zensur. Ja. Und wir glauben auch nicht, dass die SPD die Zensur will. Fragt immer Beck. Aber ja. Wie? Es war nur eine Meldung Zensur. Arg wenig. Dann gibt es den Kyoto-Ablauf. Denn das Nachfolgeabkommen für das Klimaschutzprotokoll von Kyoto wird nach Angaben der Vereinten Nationen nicht rechtzeitig fertig. Das UNO-Klimasekretariat erklärte in Bonn, selbst wenn eine Einigung bis Ende des Staates gelänge, könnten die Staaten die neue Vereinbarung nicht rechtzeitig ratifizieren. Ein realistisches Ziel sei nun 2014 oder 2015, das Kyoto-Protokoll läuft aber schon im Dezember des kommenden Jahres aus. Es regelt die Verringerung des Ausstoßes von Treibhausgasen für 40 Industriestaaten. In Bonn begannen heute zweiwöchige Beratungen von Delegierten heute wie Montag. Aus mehr als 180 Ländern, um den nächsten Klimagipfel im südamerikanischen Durban im November vorzubereiten. Wo dann nochmal eine Runde Brokenhagen gespielt werden kann. Ja, oder anders ausgedrückt, der Klimaschutz, ne, unsere ach so klimaschutzige Klimaschutzkanzlerin. Wenn sie das denn ernst meinte, dann müsste sie jetzt mal ihren fetten Hintern in die Höhe bewegen. Aber ich wage zu bezweifeln, dass sie es ernst meint, weil jetzt guckt gerade die Presse nicht hin. Und solange die Presse nicht hinguckt, ist ihr doch scheißegal, was der Klimaschutz macht. Jetzt wird es aber ein bisschen cloudiger. Meine Fresse, haben wir hier viele iClouds. So, dann gibt's TOTE. Der Ausverkauf Griechenlands beginnt, schreibt Fefe. Und als erstes greift die Telekom zu und kauft 10% der griechischen Telekom-Tochter OTE. Der griechischen Telco OTE. Die Telekom besitzt eh schon 30% der OTE-Aktien, hatte die für die aber 3,8 Milliarden Euro bezahlt. Für die weiteren 10% mussten sie jetzt nur 400 Millionen zahlen. Man sieht also, dass die Griechen da unter Druck verkaufen und über den Tisch gezogen werden. Und in dem Artikel steht dann noch was davon, dass es sich um eine Option handelt, die Griechenland einlöst, und es klingt so, als habe die Telekom das gar nicht haben wollen, was er sich ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, dass das stimmt. Auf der anderen Seite sind die Anteile vom Aktienkurs her gerade nochmal weniger wert, als die Telekom jetzt zahlt. Oder anders ausgedrückt, ist im Moment ein Minusgeschäft. Ich habe auch sowieso irgendwie im Hinterkopf gehabt, dass die Telekom die griechische Geschichte loswerden wollte. Deswegen würde es mich überraschen, wenn sie da auf einmal wirklich gesteigerten Wert dran hätten, doch nochmal mehr zu kaufen. Also mal ganz davon abgesehen, dass es irgendwie ein Schnapp ist. Ein echt kleines Schnapp, aber ein Schnapp. Aber man kauft ja auch keine 30% Unternehmensbeteiligung, um dann später einen Kursgewinn zu machen, sondern weil man Zugang zu dem Markt kaufen will. Und die Telekom hat noch eine Option. Auf die restlichen 10% OTE-Aktien im griechischen Staatsbesitz könnte ihren Anteil also auf über 50% hochdrehen. Gab's am Dienstag. Auch am Dienstag gab es die ISRAP-Drücke. Israel baut jetzt nämlich eine biometrische Datenbank mit den Fingerabdrücken ihrer Bürger auf. Was insofern spannend ist, als Israel bisher bei Flughafenkontrollen immer als guckt mal, die machen keine Biometrie, die haben das gar nicht nötig, vorgeführt wurden. Und wenn die jetzt selber Fingerabdrücke sammeln, dann wirft das halt die Frage auf, haben sie es jetzt doch nötig? Aber da geht es ja gar nicht darum, dass irgendwie die Flugpassagiere kategorisiert werden sollen, sondern da geht es um die Bürger Israels. Die Israeliten oder wie immer man die richtig nennt. Von daher, dennoch spannend. Ja, ich habe mir die Fehlvermeldung gut genug im Hinterkopf, dass ich sie, ohne sie vorlesen zu müssen, inhaltlich wiedergeben kann. Funktioniert nur, wenn das Gedächtnis gerade da ist. Dann gibt es hier noch die Schwarzverfolgung. Unsere Justiz ist ja, überlastet. Hört man doch immer wieder, ne, so von wegen, ja, und hier Milliarden an Verfahren oder so ähnlich. Aber womit eigentlich? Die landläufige Theorie war bei FIFA immer Raubkopierer. Aber es stellt sich raus, dass in Berlin jedes dritte Strafverfahren gegen einen Erwachsenen wegen Schwarzfahrens ist. Spannender Zusammenhang an der Stelle. Ähnliche Klagen hört man auch von dem für Marzahn-Hellersdorf zuständigen Richter Stefan Kuperion. Das macht unglaublich viel Arbeit, sagt er. Bei dem belegt, mit den größten Zuwachsraten Betrug im Internet, komme man deswegen schon nicht mehr hinterher. Ach, das liegt gar nicht an der fehlenden Vorratsdatenspeicherung. Na, sowas. Und dann gab es den Vorschlag, Schwarzfahren nur noch als Ordnungswidrigkeit zu behandeln. Da hatte Udo Vetter auch darauf hingewiesen, dass eigentlich Erschleichen von Leistungen erfordern würde, dass man irgendetwas schleichen tun muss und nicht einfach nur in einen Zug einsteigen, ohne eine Fahrkarte gekauft zu haben oder gelöst. Ja, das gibt es ja auch in einigen Nahverkehrsbereichen, dass man zwar eine Fahrkarte käuflich erworben hat, aber die erst dann anfängt zu gelten, wenn man die in so ein Entwertungsgerät reinhaut. Aber ja, oder anders ausgedrückt, huch. Die Schwarzfahrer, die erschleichen sich eigentlich nichts, sagt Udo, weil die steigen einfach bloß in den Zug ein. Die gehen nicht an irgendwem vorbei und zeigen dem irgendwas Scheinbares. Die tun überhaupt gar nichts, außer dass sie einfach nur einsteigen und keine Fahrkarte gekauft, / gelöst haben. Ja, dann. Das würde einfach, wenn man da die Verfolgung reduzieren würde, könnte man einfach mal Unmengen an Geld sparen. Und man könnte zum Beispiel sich auch mal Gedanken drüber machen, ÖPNV ist eigentlich kein Business, der sich irgendwie lohnen würde. Und da könnte man auch einfach sagen, hey, lasst uns die Leute kostenlos oder kostengünstig fahren lassen. Dann haben die da alle was davon. Oder lasst uns zumindest Hartz-IV-Empfänger einfach auch immer mit einer Dauerkarte ausstatten, frei nach dem Motto. Dann müssen wir uns nicht noch Gedanken machen, dass sie eigentlich auch noch Transportkapazitäten, Reisefähigkeiten irgendwie von ihrem mickrigen Geld finanzieren müssen. Aber das wäre ja alles, das würde den Leuten ja alles helfen und das geht ja deswegen dann nicht und also nein. Habe ich am Dienstag. Auch am Dienstag habe ich mir Sparoso reingeklebt. EU-Kommissionspräsident Barroso hat die Mitgliedstaaten zu verstärkten Sparanstrengungen aufgerufen. Der Aufschwung gewinne zwar an Fahrt, doch es gebe innerhalb der EU weiter Ungleichheiten, sagte Barroso in Straßburg. Dort verabschiedete die EU-Kommission Empfehlungen für die Wirtschafts- und Budgetpolitik der 27 Mitgliedsländer. Für die Eurozone wird im laufenden Jahr ein Wachstum von 1,6% angenommen. Nächsten Dienstag wollen sich die Finanzminister der Europäischen Union in Brüssel treffen. Wie der Sprecher der ungarischen Ratspräsidentschaft erläuterte, wird es dabei um die Verschärfung des Euro-Stabilitätspaktes gehen. Was ich noch immer nicht nachvollziehen kann, ist, wie irgendjemand mit auch nur einem Hauch Resthirn auf die Idee kommen kann, am Ende einer Krise zu sagen, und jetzt müsst ihr aber ganz heftig sparen. Weil jeder, der irgendwie bis 3 zählen kann und oder irgendeine Form von Ausbildung in solchen Sachen hat, kann auf die Idee kommen, dass aus einer Krise raus man eben gerade nicht durch Sparen kommt, sondern dadurch, dass man dann auch Geld wieder in den Markt tut. Also gerade nicht spart, Da gibt es dann, wie war das, da gibt es irgendwie einmal, der Staat muss dann halt auch Geld investieren und zur Not halt auch auf Kredit. War das nicht sogar Keynes Theorie? Ob der Quatsch funktioniert, ist die andere spannende Frage. Nur richtig ernsthaft versuchen tut es ja im Moment keiner. Na, und das führt dann zu dem überaus spannenden Effekt, dass, wer war es, Griechenland, Portugal, eins von den Pleiteländern gerade es geschafft hat, sich in die Krise wieder zurückzusparen, beziehungsweise aus der Krise nie rausgekommen zu sein. Na, von wegen XXXXXXXXXL-Aufschwung. Ja, Deutschland ist das einzige Land, was irgendwie einen XXXXXXXX und so weiter L-Aufschwung hat, aber der kommt auch nirgendwo an, weil der landet einfach nur bei den Unternehmen. Ja, wenn das irgendwie bei den Bürgern landen sollte und der Staat selber vielleicht auch mal aufschwingen wollte und das nicht nur durch Exporte, also auf Kosten anderer, dann müsste man ja die Löhne und Gehälter erhöhen. Was nicht passieren wird, weil, guck mal da, ein fünfköpfiger Affe. Wieso hat er zwei Köpfe mehr als letzte Woche? Na? Aber ja. Am Mittwoch habe ich mir dann die Griechum-Schuldung hier reingeklebt. Die jetzigen Pläne zur Unterstützung Griechenlands beinhalten nach Angaben des Internationalen Währungsfonds keine Umschuldung, sagte der amtierende IWF-Chef Lipski der Nachrichtenagentur Reuters. Die Idee, dass private Gläubiger freiwillig einer Laufzeitverlängerung zustimmen würden, sei zudem hypothetisch. Die Grünen unterstützen den Ruf von Bundesfinanzminister Schäuble nach einer Umschuldung unter Beteiligung privater Gläubiger. Es sei ein Fehler gewesen, dass die Bundesregierung dieses bislang abgelehnt habe, sagte der grüne Finanzexperte Schick in Deutschlandradio Kultur. Oder anders ausgedrückt, Schäuble hatte vorgeschlagen, hey, die können ihre Schulden nicht mehr bezahlen. Jetzt gibt denen doch eine Chance, von ihren Schulden wegzukommen. Das funktioniert aber nur, indem die Schuldner halt mitmachen. Die Gläubiger, so rum. No. Aber hey, Gläubiger kommt ja auch von Glauben, von daher habe ich mir am Mittwoch reingeklebt. Und dann habe ich schon wieder 7 Minuten zu früh die Musikecke erreicht. Kann ja erstmal noch ein paar Erkenntnisse zum Auge nachliefern, die mir diese Woche noch begegnet sind. Ich habe mich nämlich im Netz erstmal ein bisschen umgeguckt. Und dieses Mal kann ich ja ein Augdate machen. Dieses Mal steht ja am Wochenende kein Zusatzpodcast an. Ich habe mich im Netz noch mal ein bisschen umgeguckt, weil die Nebenwirkungen von den Duo-Traf-Tropfen mir halt wirklich überhaupt gar nicht zu sagen. Also insbesondere der blöde Beta-Blocker. Und ja, da bin ich über eine Selbsthilfe-Forum-Webseite gestolpert, wo es einen Bericht von jemandem mit Öl in den Augen gibt, oder in dem einen Auge zumindest gibt, der geschrieben hatte, dass der auch eine Druckentlastungs-OP hatte. Oder anders ausgedrückt, es gibt noch eine Option, die ich nicht auf dem Zettel hatte bisher. Nämlich, man kann bei zu hohem Augendruck, der sich nicht mehr medikamentös sauber einfangen lässt. Und mein Augendruck droht ja damit, also wenn er nicht nächsten Mittwoch beim nächsten Augenarztbesuch sich eingefangen hat, könnte glatt sein, dass der Duotraf-Quatsch den auch nicht eingefangen kriegt. Dann könnte sich durchaus anbieten als nächste Option, dass man dann tatsächlich zum Messer greift. Und soweit ich das verstanden habe, ist das eine Geschichte, wo irgendwie die Kammerflüssigkeitsproduktion lahmgelegt oder reduziert wird. Sodass also da im Auge schlicht und ergreifend weniger Flüssigkeit produziert wird und damit der Druck dann auch sich nicht mehr so dolle bewegen kann. Oder anders ausgedrückt, per OP das erreichen, was jetzt die Medikamente versuchen. Denn der Beta-Blocker ist ja auch eigentlich nur dazu da, nicht um den Kreislauf runterzudrehen, sondern um die Kammerwasserproduktion zu reduzieren. Wobei ich immer noch nach dem medizinischen Fachbegriff für Kammerwasser suche. Da ist mir noch keins begegnet. Also überall im Netz, wo Kammerwasser rumsteht, steht kein lateinischer Begriff in Klammern daneben. Oder außerhalb von Klammern oder in den Klammern Kammerwasser. Aber ja. Also von daher, da habe ich noch so die dumpfe Hoffnung. Da gibt es also noch eine Möglichkeit, die zwar auch wieder eine OP ist und damit in die Kategorie nicht so wirklich super attraktives, attraktive Option reinfällt, aber immerhin, es gibt da noch eine. Und ja, das heißt nur für mich effektiv, dass ich, wenn ich das richtig alles ernst nehme, dann potenziell in einer Woche schon wieder einen OP-Termin an der Backe kleben haben könnte. Und das, wo ich diesen Monat extra die Checkliste nicht nochmal abgearbeitet habe. Also insbesondere nicht nochmal beim Friseur war. Was so der eine Punkt wäre, den ich halt auf der Checkliste immer noch abhaken muss. So frei nach dem Motto Frisur nochmal wieder extra gekürzt. Aber hey, nach, was ist das jetzt? 5 Wochen? Nee, 3 plus 4, 7. Also jedenfalls nach unter 2 Monaten schon wieder beim Friseur aufschlagen. Ist nicht so mein Fall. Hat ja eigentlich eben gerade eine Uhr gepiept? Nee. Gott, habe ich mir das nur eingebildet. Da ist schon wieder eine iCloud vor der Sonne. Nein, das erzähle ich in Teil 3, was eine iCloud ist. Was ich dann jetzt auch noch habe, unsympathischerweise eine fiese Hautirritation, die vermute ich zumindest immer daher kommt, wenn ich irgendwie vor mich hinschwitze. Dann wird irgendwas wund und dann juckt's. Und wenn ich dann kratze, dann wird es noch schlimmer. Was gar nicht so einfach ist, nicht zu kratzen. Unter anderem habe ich das halt an den Augenlidern. Links allerdings irgendwie schlimmer als rechts. Wo ich jetzt auch zwischendurch schon die Vermutung habe, dass da eventuell sich auch noch irgendwas entzündet haben könnte. Aber ich bilde mir auch ein, dass ich sowas in der Richtung schon mal hatte, irgendwann letztes Jahr oder so. Aber muss ich halt gucken. Wie doll kann ich mich hinter den Baum stellen, dass der Hund mich nicht sieht? So. Was ich irgendwie interessanterweise nicht bekommen habe auf den Spezial-Super-Sonder-Extra-Podcast, irgendeine Form von Reaktion. Also entweder hört hier wirklich niemand mehr zu. Und nachgucken kann ich es auch nicht, weil die Statistiken, die sehen auch stark danach aus, dass entweder wirklich überhaupt niemand mehr zuhört und auch nie irgendwas runterlädt, inklusive ich selber nicht. Und das ist dann der Punkt, wo ich den Statistiken nicht mehr glaube. Oder keine Ahnung, was das wird, wenn es fertig ist. Irgendwo da ist ein Hundevieh. Ne, da ist noch ein Hundevieh. Aber das sieht nicht so aus, als würde es auf mich zukommen. Jetzt doch. Hallo Hund. Irgendwie die Statistiken machen mich auch gerade nicht glücklich. Das ist in der Phase, wo dieser blöde Beta-Blocker richtig fies reinhaut. Also kann ja auch sein, dass ich mir das alles immer nur einbilde, aber irgendwie so richtig happy bin ich nicht drauf. Weiß auch nicht. Was allerdings dafür dann in der Kategorie könnte mich eher noch happy machen, ansteht jetzt am Wochenende, was ich noch vor mir habe, wenn diese Datei hier im Feed auftaucht, ist der größte Teil des Pfingstwochenendes ja auch schon wieder vorbei. Aber, oder naja, nicht der größte Teil, aber dann ist, das stimmt ja, das ist ja Samstagabend, also da ist jedenfalls noch ein Tag, nämlich Hohenwäsch steht, hatte ich letzte Woche ja auch schon mal irgendwie in einem Nebensatz angedeutet, nämlich MPS. Also mittelalterlich Fantasiespektakulum. Wie war das? Nicht authentisch, aber irgendwas anderes. Egal. Ist jedenfalls in Hohenwestedt. Das war letztes Jahr, 22. Mai. Da war ich nämlich auch. Und habe dann da lustig aufgenommen. Und dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, okay, also hinfahren will ich schon. Das Einzige, was mich jetzt noch aufhalten könnte, ist, wenn das Auge rumnörgelt. Gut, heute früh hat es nicht genug rumgenörgelt, dass ich gesagt hätte, okay, ich erkläre es zum Notfall, trage es zum Augenarzt und muss dann mal gucken. Und damit kann ich jetzt zumindest vorher sowieso nicht mehr viel machen. Aber da habe ich jedenfalls im Moment einfach auch noch vor, dahin zu fahren. Habe mir jetzt auch schon angeguckt, okay, also einen Tag ziemlich sicher, nämlich den Samstag. Und habe mich dann auch mit dem Plan hingesetzt, so was möchte ich denn eigentlich an Musik aufnehmen? Naja, Aufgabe, die ich mir dieses Jahr gestellt habe, mehr Schottenrock-Musik. Das heißt Bühne 2. Schottenrock-Musik, nämlich Shore Patrol und Rapalje, wechseln sich da immer wieder ab. Und nachdem Rapalje mir dieses Jahr nicht den Gefallen tut, überall da aufzutreten, wo ich vorbeikomme, sondern nur in Hohenwestedt und in Barenfeld, und das glaube ich auch immer nur einen Tag, nehme ich da mit, was geht. Und dann kann ich hinterher mal gucken, was dann gegangen ist. Also da habe ich so die dumpfe Hoffnung, dass meine Mittelalter-Musiksammlung sich mal wieder ein bisschen auffüllen könnte. So, jetzt habe ich mir eben noch als Bastelaufgabe vorgemerkt, ab hier Rock hier möchte ich nochmal trainieren morgen früh, damit, wenn das läuft, ich weiß, dass der Stoppknopf erst dann gedrückt wird, wenn die da vorne wirklich fertig sind. Das ist schließlich ein Titel, der geht am Ende nochmal weiter. Das Publikum jubelt schon, aber dann kommt es ja nochmal. Aber ja, so, wenn man lang genug sabbelt, kommt man dann nämlich auch in der Musikecke sauber an. Als wir da hätten von Shore Patrol, Schottenrock-Musik, hier den Titel Dan Karen, den hatten wir im Herbst schon mal. Der war genau genommen zwischendurch sogar mal für 2 Folgen nominiert. Aber nachdem ich dann Karen in verschiedenen Aufnahmen habe, habe ich dann an einer Stelle dann eine andere Aufnahme hin nominiert. Vom Öhendorf-Sonntag, 16.43 Uhr, ist er 4 Minuten 29 lang. Dann Karen. Aber ja, Schottenrock-Musik. Yeah. Gefolgt von einem Ausschnitt aus der Extra 3 Sendung von, keine Ahnung, CDU Media Night. 2 Minuten 45 und ich habe so den dumpfen Verdacht, die wissen wirklich nicht, wovon sie reden. Auch ganz faszinierend, der Blubmann. Ja, wenn das Internet voll ist, dafür ist ja eine Firma Google zuständig. Du hast noch nicht verstanden, dass die Frau dich gerade verarscht. Aber ja, also die haben keine Ahnung und können das dann auch nicht zugeben. Können nicht sagen, ja, das weiß ich nicht. Ich habe halt keine Ahnung, ich rede halt aus meinem Arsch. Sondern die schaffen es dann nur irgendwie heiße Luft abzusondern, rumzublubbern geradezu. So, genau, das kriegt ihr dann auf die Ohren. Und dann sage ich erstmal wieder danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier auf die Ohren zu bekommen. Euch extra einen Hund beschafft und hier immer lang gelatscht. Hm. Jetzt ist es ein bisschen zu cloudy. Egal. Jetzt bin ich hier, jetzt nehme ich auch den dritten Teil hier auf. So, und dann viel Spaß mit Dan Karen von den Schotten und der CDU Media Night zum Fazialpalmieren. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
We are not just a band, we are part of a big organisation, a charitable, educational charitable organisation back home in Scotland. So we work full time promoting our culture and our heritage worldwide and at home. We visit over 300 schools a year. We perform many, many displays. We have been in many movies and now we have been in many countries with the band. Looks like we're going to be spending a long time in Germany next year. We're thankfully to you guys here 22 times next year. Thank you. Yeah, when the guy who runs the show sees how much you receive us, he thinks, they're okay, we'll bring them back again. So, fantastic for us, we really appreciate it. So, this one we call Duncarran after the project name, Dun meaning fort. We are building a full-size medieval fortified village in Scotland for our children to come as an educational facility. And you are more than welcome to come and see us anytime you like in Scotland and help us build it even. So here we are, Duncarran. Thank you. We'll be right back.
Als der Namensgeber dieses Hauses hier, Konrad Adenauer, noch regierte, da war die CDU noch eine große Volkspartei und seinen Müll hat man noch weggeschmissen und nicht online versteigert. Heute ist alles anders. Der CDU fehlen die Wähler, vor allem in den Städten Hamburg, Bremen und hier in Berlin. Deswegen gibt's heute eine krasse, frische CDU-Media-Night, bei der die CDU sich jünger, wilder und noch netzaffiner präsentieren will als die jungen Grünen. Die Botschaft, die CDU ist jetzt 2.0.
Google beschäftigt uns viele Stunden am Tage. Das Wort googeln ist sozusagen fast ein deutsches Wort geworden und steht seit 2004 im Duden.
In welcher Form setzt die CDU auf die neuen Medien?
Die Medien sind nun mal einfach zunächst nur ein Transportmittel.
Das Internet ist heute schon Kommunikationsmittel Nummer eins, Chat, Social Media und so weiter. Aber das Fax stirbt langsam aus. Was wird die CDU dagegen unternehmen?
Ja, ob das Fax nun ausstirbt, weiß ich nicht. Aber die Entwicklung geht zum Internet. E-Mails sind an der Tagesordnung.
Wissen Sie, ob bei Frau Dr. Merkel das neue Wahlprogramm schon installiert wurde?
Das weiß ich nicht.
Hinter mir sehen Sie Leslie Mandoki und er präsentiert einen topaktuellen Superhit, Blinded by the Light. Angenommen, das Internet ist voll, wo sollen die Daten dann zwischengelagert werden?
Sie fragen mich jetzt aber auch ganz schwierige Fragen. Jetzt im Einzelnen von Unternehmen zu regeln ist, weiß ich nicht. Ich bin sicher, dass Google zum Beispiel als eine der größten Firmen ein Konzept hat, wie mit den Daten umzugehen ist. Ich weiß nicht, wann das Internet voll ist. Ich kann das auch so gar nicht beantworten. Im Augenblick stellt sich die Frage nicht.
Können Sie mal mein Glas updaten?
Sehr gerne.
Toll. Bei den Digital Natives von der CDU ist man im Internet wirklich angekommen. Hier hat man endlich gemerkt, was den Großstädter von heute so bewegt. Dieses Google und natürlich die Musik von Leslie Mandoki. Ein fröhliches Genghis Khan allerseits. Das war Caro Corneli für Extra 3.